Meine geehrten Damen und Herren, es ist eine sehr große Freude, Ihnen etwas von japanischen Märchen oder gemeinsamen Charakter des Märchens überhaupt zu sprechen. Das Thema dieser Märchentagung heißt Märchen als Brücke der Menschen und Kultur. Zu diesem Thema kann man von verschiedenen Blickpunkten sagen. Ich muss sagen, die Erzählweise des Märchens verbindet die Völker. Und ich möchte das Ihnen mit einigen Beispielen zeigen. Derjenige, der mich in die Richtung der Forschung der Erzählweise eingeführt hat, ist Max Lüthi. Max Lüthi hat 1947 das europäische Volksmärchen Volk und Wesen bei Verlag Franke veröffentlicht. 1959 habe ich das Buch ganz zufällig in einer Buchhandlung in Tokio gefunden und gelesen. Und ich habe damals schon angefangen, japanische Märchen und Kriegsmärchen zu studieren. Aber ich wurde schockiert. Gibt es solche Forschung im Gebiet des Volksmärchens? Ich habe Max Lüthi ganz unbekannterweise einen Brief geschrieben, um die Übersetzungsgenehmigung zu bitten. Den Brief habe ich einfach an den Verlag geschickt. Die Adresse des Verlags kannte ich nicht. So ganz einfach habe ich auf dem Umschlag geschrieben, am Verlag Franke, Bern, Schweiz. Ganz einfach was. Nach einigen Monaten bekam ich doch einen AR-Gramm mit dem Namen Max Lüthi. Er sagte ja. Dann habe ich gleich angefangen zu übersetzen. Mehrere Fragen habe ich ihm geschickt. 1966 bis 1967 habe ich in Göttingen für die Enzyklopädie des Märchens gearbeitet. Professor Kurt Franke wollte damals Märchenmaterialien von verschiedenen Völkern sammeln. Ich sollte japanische Märchenmaterialien ins Deutsche übersetzen. Einmal habe ich Max Lüthi in Zürich besucht, um etwas zu fragen. Als ich mit der Übersetzung fertig war, habe ich Verlag in Tokio vergeblich gesucht. Nur ein kleiner Verlag hat sich bereit erklärt, unter der Bedingung, ohne Autorengebühr, ohne Verlagsgebühr. Mit Angst habe ich das Max Lüthi mitgeteilt. Bald kam die Antwort von ihm. Ich habe mit dem Chef des Verlags gesprochen. Wir sagen ja, unter der Bedingung einer symbolischen Copyright, nämlich 5 Exemplare der japanischen Übersetzung an den Autor und 5 an den Verlag. Symbolisch. Ich habe ihm gedankt und dem japanischen Verlag mitgeteilt. Dann ging los. Das war die erste Brücke der Forschung des Märchenstils zwischen Europa und Japan. Meine Übersetzung erschien 1969. Ich war von 1971 bis 1973 Gastprofessor in Marburg und habe über die vergleichende Märchenforschung vorgelesen und im Rahmen der Phonologie ein Seminar gehalten. Ich habe öfters Max Lüthi in Zürich besucht und vielerlei diskutiert. Das ist meine schöne Erinnerung. 1975 hat Max Lüthi das Buch veröffentlicht, nämlich Märchen als Dichtung, Ästhetik und Anthropologie. Als ich das Buch geschenkt bekam, habe ich gleich angefangen zu übersetzen. Diesmal habe ich keine Schwierigkeiten gehabt, den Verlag zu finden, denn seine Erzählgesetze sind in Japan damals schon ein Begriff war. Iwanami Verlag, der älteste wissenschaftliche Gutenberg-Verlag, hat es gleich publiziert. Mit dem neu gedruckten Buch in japanischer Sprache habe ich Max Lüthi besucht. Er war schon in einem Altersheim in Zürich. Er lag und konnte nicht mehr sprechen. Und der rechte Arm bewegt sich nicht mehr. Er wollte mit der linken Hand eine ABC-Tafel zeigen. Ich nahm die Tafel und hielt sie vor ihm und gleichzeitig seine linke Hand. Da zeigte er mit der linken Hand die ABC und buchstabierte: Für deine Mühe des Übersetzens danke ich dir herzlich. Ich war ganz glücklich. Ich kann das nicht vergessen. Das ist mein letzter Besuch geworden. Ich bin froh, dass ich mich heute noch mit seinen ersten Gesetzen beschäftige. Darüber möchte ich am Ende dieses Vortrags etwas sprechen. Ich habe lange Zeit die Feldforschung in Japan gemacht und viele gute Erzähler und Erzählerinnen kennengelernt. Darunter die beste war Frau Suzuki. Heute möchte ich meinen Vortrag mit dem Beispiel von ihrem Märchen anfangen. Frau Suzuki lebte in der Kleinstadt Tono in Nordost-Japan. Sie hörte fast alle Märchen von ihrem Vater. Sie erzählte mir in langen Jahren insgesamt 188 Märchen, Schwänke und Tiermärchen. Hier nehme ich ihr Stiefmuttermärchen, Mondchen und Sternchen als Beispiel der Erzählweise. Kurz, Mondchen ist die Stieftochter und Sternchen ist die eigene. Die Stieftochter will die Stiefmutter will die Stieftochter mit giftigen Reisgrößen töten. Aber die eigene Tochter verrät es der Stieftochter und die Mutter kann sie nicht töten. Zu der zweiten Mal will die Mutter die Stieftochter mit einem Speer im Schlaf töten. Aber die eigene verrät es wieder. Die Mutter kann sie nicht töten. Diese zweimaligen Versuche erzählt Frau Suzuki mit fast gleichem Ausdruck. Max Lüthi schreibt: Wenn dasselbe eintritt, so muss es auch mit denselben Worten gesagt werden. Bei jedem missgelungenen Versuch denkt die Mutter nicht nach, warum sie die Tochter nicht töten konnte. Sie verdächtigt die eigene Tochter eines Verrates nicht. Die Mutter hat also keine lebendige Innenwelt. Maxi Rüthi schreibt im Kapitel Flächenhaftigkeit, Zitat: Ja, dieses innere Empfinden wird überhaupt nicht angedeutet, denn das Märchen zeigt uns flächenhafte Figuren, nicht Menschen mit lebendiger Innenwelt. Von der seelischen Reaktion der Heldin kein Wort. Zum dritten Mal will die Mutter die Stieftochter in den tiefen Berg begraben und sperrt sie in einen Holzkasten ein. Max Rüthi schreibt im Kapitel Abstrakter Stil, Zitat: Wie gerne schließt es Held oder Heldin in einen Turm, einen Palast, einen Koffer oder Kasten ein. Zitat. Die eigene Tochter will ihr Lebensmittel geben und verlangt von der Mutter Reiskuchen, Mochi, Reisklöße, Dangon, Bohnen und Reiskorn. Am Abschied gibt ihr die eigene Tochter Blumensamen, um sich durch das kleine Loch des Kastens fallen zu lassen. Die Blumen sollte später den Weg zu ihr zeigen. Also Reiskuchen, Reisklos, Bohnen, Reiskorn und Blumensamen. Also vom Großen zum Kleinen. Da ist klare Diminuendo der Musik. Über die musikalischen Eigenschaften des Märchens spreche ich später wieder. Frühling geht die eigene Tochter den Blumen entlang in die Berge und grabt den Kasten aus der Erde und öffnet ihn. Da lebt die Stieftochter. Wie das Dornröschen versetzt sie die Zeit nicht. Da kann man von der Zeitlosigkeit des Märchens sprechen. Die beiden Töchter gehen in ein Dorf und bitten bei einem Bauernhaus um Herberge. Der Vater, der damals auf der Reise war, kommt nach Hause zurück und findet, dass die beiden Töchter weg sind. Er macht sich auf die Suchwanderung. Jahr um Jahr wandert er als ein Bettler. Seine Augen können nicht mehr sehen. Eines Tages steht er vor einem Bauernhaus und spielt die Bambusflöte. Die beiden Töchter hören es und erkennen, dass der Bettler ihr Vater ist. Die beiden umarmen ihn weinend. Die Tränen von der Stieftochter fallen ins rechte Auge des Vaters. Im Augenblick wird das rechte Auge klar. Die Tränen von der eigenen Tochter fallen ins linke Auge, dann wird es auch klar. Diese Szene erinnert uns die letzte Szene vom Rapunzel-Märchen. Zitat, er vernahm eine Stimme und sie deuchte ihm so bekannt. Da ging er darauf zu und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar und er konnte damit sehen wie sonst. Die Tränen werden erwähnt, wenn sie in der Handlung bestimmte Rolle haben, so Maximus. Der Vater trifft mit großer Präzision das Bauernhaus, wo die Töchter geschützt sind. Nicht nur der Zeitpunkt wird mit der größten Präzision getroffen, schreibt Maximilian im Kapitel Apostata Stil. Diese zeitliche und örtliche Präzision finden wir überall im japanischen Märchen. Nicht nur zeitlich und örtlich, sondern auch in Bedingungen und in Situationen selbst trifft der Held präzis. In diesem Märchen versucht die Mutter dreimal die Stiefmutter zu töten. Dreimalige Wiederholung ist, wie Sie wissen, eine sehr beliebte Erzählweise des Märchens. Ein japanisches Beispiel. Der Affenbräutigam heißt es. Vor langen, langen Zeiten lebte ein sehr reicher Bauer. Als er zum Reisacker ging, um nach dem Wasser zu sehen, fand er den Acker ausgetrocknet vor. Der reiche Bauer wusste nicht, was er nun machen solle und stand ratlos am Rand des Ackers. Da sprang ein Affe vom Berge herunter und sagte ihm, mein lieber Herr, du siehst sehr verwirrt aus, was ist mit dir geschehen? Mit mir nichts Besonderes, aber der Reisacker ist ausgetrocknet und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mach dir keine Sorgen, mein lieber Herr, ich will dir helfen. Du hast drei Frauen, ich meine die drei Töchter zu Hause. Kannst du mir eine von ihnen zur Frau geben? Ja, gerne will ich dir eine geben. Wenn du mir nur den Reisacker begießt, willst du auch wirklich dein Versprechen halten? Ja, ganz bestimmt. Also dann versorge ich den Reisacker. Mit diesen Worten nahm der Affe einen Flaschenkürbis und lief um den Acker herum. Bald lief das Wasser wie ein Sturzbach aus der Erde. Der Affe kam zurück und rief dem erstaunten Bauern zu. Mein Herr, mein lieber Herr, da ist das Wasser. Tatsächlich ist es geschieht, wie du gesagt hast. Jetzt gib mir deine Tochter zur Frau. Ja, ich tu's. Ich spreche es dir. Dann wurden alle Reisacker begossen. Der Herr kam nach Hause und legte sich vor Verlegenheit hin. Er wusste schon, dass die Töchter ihm nicht gehorsam würden und wälzte sich vor Ratlosigkeit auf seinem Schlaflager. Die älteste Tochter kam, um ihn zu wecken und sagte, lieber Vater, willst du mit uns Tee trinken? Wenn du mir gehorchst, dann stehe ich auf, sonst nicht. Was willst du denn von mir? Da sagte der Vater, was ich von dir will, ist dies. Du sollst die Frau eines Affen werden. Nein, mein Vater, das tue ich nicht. schlag dir das aus, dem, das aus dem Kopf. Der Vater war ratlos und lag grübelnd weiter auf seinem Schlaflager. Da kam die zweite Tochter zu ihm und sagte, mein Vater, willst du Tee trinken? Ich möchte gerne Tee trinken, aber nur wenn du mir gehorchst, sonst trinke ich nicht. Was möchtest du mir sagen? Ich gehorche dir immer. Aus einem bestimmten Grund sollst du einen Affen heiraten. Ach, bitte nein, das nicht. Einen Affen kann ich nicht zum Mann haben. Nun hat er nur noch eine Tochter, die jüngste. Ach, mein Gott, was soll ich nur machen, dachte der Vater. Da kam die jüngste Tochter zu ihm, um ihn aufzuwecken, und sagte, lieber Vater, willst du Tee trinken? Ich möchte zwar gerne Tee trinken, aber wenn du mir nicht gehorchst, stehe ich nicht auf. Was möchtest du mir sagen? Ich hoffe dir, was es auch sein mag. Also, hör zu, du sollst die Frau eines Affen werden. Ja, wenn du es verlangst, wenn du es verlangst, dann heirate ich ihn. Gut, dann stehe ich auf. Ich tue es gerne. Du musst aber erfüllen, was ich mir wünsche, sagte die Tochter. Wenn du die Frau des Affen wirst, gebe ich dir alles, was mir gehört. Doch der jüngste Tochter verlangte nur einen großen Wasserkrug und ein paar lange Strohsandalen und so weiter und so weiter. Also, hier möchte ich, wollte ich Ihnen zeigen, die Wiederholung, dreimalige Wiederholung, fast das gleiche Wort. Das Gespräch zwischen dem Vater und der ersten, zweiten Töchter ist fast gleich. Nur, dass das Gespräch mit der zweiten bisschen kurz ist, dann das Gespräch zwischen dem Vater und der dritten Tochter ist lang und am wichtigsten. Zusammengesagt, bei der dreimaligen Wiederholung sind die ersten zwei fast gleich, nur dass die zweite ein bisschen kürzer ist. Und die dritte ist am längsten und am wichtigsten. Beim Schneewittchen vom Grimms Märchen ist auch gänzlich der Fall. Auch bei meinem zweiten Versuch, sie zu töten mit dem giftigen Kamm, ist der Satz ein bisschen kürzer als beim ersten. Bei meiner Feldarbeit habe ich oft solche Märchen gehört mit den drei Töchtern oder drei Söhnen. Manche Erzähler und Erzählerinnen erzählen die zweite Wiederholung etwas kürzer als die erste. Dann die dritte am längsten. Also, da ist ein Rhythmus entstanden. Eins, zwei, drei. Als ein paralleler Rhythmus kann ich den Dreisprung erwähnen beim Sport. Dabei ist auch der dritte Sprung am längsten und am wichtigsten, weil der dritte Sprung entscheidend ist. Bemerkenswert ist, dass der zweite Sprung etwas kürzer als der erste. Wenn man den Dreisprung genau beobachtet, kann man gleich erkennen, dass der zweite etwas kürzer ist. Die Märchenerzähler erzählen die zweite Wiederholung etwas kürzer und der Sportler springt den zweiten Sprung etwas kürzer. Ich vermute, dass man vor dem großen, wichtigsten Ereignis oder Sprung die Kraft sparen und sich konzentrieren will. Die beiden Tatsachen geschehen voneinander ganz unabhängig. Jedoch, wenn man mit Rhythmus eine Stufe nach oben springen will oder ein wichtiges Ereignis erzählen will, muss man sich die Kraft sparen und sich konzentrieren. Voneinander unabhängig macht man dieselbe Tat. Das muss der Grund davon sein, dass die Erzählweise fast allgemeingültig Gesetze haben. Nun, etwas von der musikalischen Eigenschaft des Märchens. Wie gesagt, bei der dreimaligen Wiederholung liegt die Betonung immer auf die dritte. Eins, zwei, drei. Das erinnert mich an die Bravo der Musik. Auf drei liegt Betonung. auf das dritte Mal liegt die Betonung. Auch inhaltlich ist die dritte Wiederholung am wichtigsten. Die Bauform ist so gebildet in der Musik. Zwei Takte, vier Takte. Die Betonung liegt auf der ersten Hälfte der vierten Akte. Also Beispiel, kann ich das Wiegenlied von Franz Schubert nennen. Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe. Nicht wahr? Schlafe, zwei, schlafe, zwei, holder süßer Knabe. Und Betonung liegt holder süßer Knabe. Oder auch das erste Thema von A-Dur, Klaviersonate von Mozart, nicht wahr? Dreimalige Wiederholung mit der Betonung auf den dritten Teil. Das kann man immer im Märchen finden. Nun, noch ein Beispiel der musikalischen Eigenschaften des Märchens. Die Reise zu Gott oder die Reise nach Glück. Das ist in dem Märchenkatalog ATU. Nummer 466a ist es. Die japanische Variante dieses Types heißt die Lehre vom alten Einsiedler oder auch Skaraka Onosto Setogahama, also Seto-Strand, Meeresstrand, der weithin liegt. Das heißt ungefähr so: Die Mutter eines jungen Mannes ist blind. Der junge Mann wollte den alten Einsiedler im fernen Land besuchen, um ihn zu fragen, wie er die Augen seiner Mutter heilen kann. Auf dem Wege übernachtete er bei einem Bauernhof. Der Bauer vertraute ihm eine Frage an, wie man die Krankheit der eigenen Tochter heilen kann. Am nächsten Tag übernachtete er bei einem anderen Bauernhof. Der Bauer vertraute ihm eine Frage an, warum der Apfelbaum seit 3 Jahren keinen Apfel trägt. Zuletzt kam der junge Mann in ein schmales Tal, da war eine Schlange und vertraute ihm eine Frage an, warum sie auf den Himmel nicht steigen kann, obwohl sie schon 3000 Jahre lang gebetet hat. Der junge Mann gelangte das ferne Land und stellte dem alten Einsiedler nur die drei ihm anvertrauten Fragen, weil der Einsiedler nur auf 3 Fragen antworten geben wollte. Als der junge Mann die 3 Antworten bekam, ging der junge Mann zunächst zur Schlange und gab ihr die Antwort des Einsiedlers, dann zum zweiten Bauer, der nach der Ursache der Unfruchtbarkeit des Apfelbaums fragte und gab ihm die Antwort des Einsiedlers. Am Ende ging er zum ersten Bauer, der nach der Ursache der Krankheit der Tochter fragte und gab ihm die Antwort des Einsiedlers. Also, auf dem Heimweg zum Hinweg zum Einsiedler ging der junge Mann in der Reihe A, B, C. Und auf dem Rückweg ging er in der Reihe C, B, A. Die Reihe ist also umgekehrt. Eine horizontale Umkehrung, wie man in der Musikwissenschaft nennt. Die gleiche horizontale Umkehrung finde ich auch in der Teufel mit den 3 goldenen Haaren in der Unterhausmärchen Nummer 29, in der zweiten Hälfte des Märchens. Nach dem Motiv des vertauschten Briefes muss sich das Glückskind nach dem Befehl des Königs auf dem Weg nach dem Teufel machen. Zunächst wurde es ihm anvertraut zu fragen, warum der Marktbrunnen trocken geworden ist. Dann zu fragen, warum der Baum, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt keine Blätter hervortreibt. Zunächst wurde es ihm anvertraut zu fragen, warum der Fähre immer hin und her fahren muss und niemals abgelöst wird. Als das Glückskind von der Mutter des Teufels 3 Antworten erhielt, machte er sich auf den Rückweg und kam zum Fährmann und gab ihm die Antwort. Dann kam er zu der Stadt, wo der unfruchtbare Baum stand und gab die Antwort. Zuletzt kam er zu der Stadt, wo der Brunnen versiegt war, und gab die Antwort. Hier ist wieder eine klare horizontale Umkehrung. A, B, C, C, B, A. Nun, wie Sie wissen, die Musiknoten liest man normalerweise von links nach rechts. Also theoretisch gesehen, aber theoretisch gesehen kann man auch von rechts nach links lesen oder spielen, wie Sie wissen. Johann Sebastian Bach hat in seinem musikalischen Opfer BWV 1079 diese horizontale Umkehrung als eine Komposition gezeigt. Ja, kommt. Achso, bitte Nummer 5 auf der CD. Hören Sie mal.
Sie war sehe dich denn keine Rede. Johann Sebastian Bach hat 音楽の捧げ物という曲集の中で典型的な曲を書いています。まず弦譜が示されます。次にその弦譜が第一バイオリンで弾かれ、第二バイオリンが弦譜を水平的にひっくり返して後ろから弾いていきます。ここではピアノで2つのバイオリンを弾いていただきます。次は
geweint, dass sie doch ganz rein waren. Da musste er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren. Da ist keine Beschreibung, wie die Hände abgehauen wurden. Kein Blut ist erwähnt, kein Schmerzensgeschrei. Das Märchen beschreibt nicht, sondern nur stellt das Geschehen dar. Die Hände wurden wie ein Papierschnitt abgehauen. Im japanischen Märchen Das Mädchen ohne Hände heißt es noch einfacher. Die Knechte folgten ihr scheinbar, wagten aber nicht, den Befehl auszuführen. Weinend erzählten sie dem Mädchen, was sie tun sollte. Dann schnitten sie ihm die Arme ab. Das Mädchen ohne Arm ging weinend weiter, bis sie in die Stadt Kyoto kam. Später so, gingen sie weiter und begegnete einem pilgernden Mönch. Dieser sagte zu ihr, geh nur immer geradeaus, du wirst ein Wunder erleben und deine Augen zurückerhalten. Die Frau freute sich sehr und ging ermutigt weiter. Die Frau bekam Durst und beugte sich über das Bächlein, um das Wasser zu trinken. In diesem Augenblick rutschte das Kind von ihrem Rücken und wäre beinahe ins Wasser gefallen. Vor Schreck wollte die Frau das fallende Kind festhalten. Da waren ihr plötzlich die Arme wieder gewachsen. Hier ist auch keine Beschreibung der blutigen Tat. Ihre Arme sind wie ein Papierschnitt abgeschnitten, also flächenhaft. Bei diesen zwei Märchen vom Mädchen ohne Hände ist die Frauengestalt ohne Körperlichkeit dargestellt und sie hat keine Innenwelt. Diese Flächenhaftigkeit finde ich auch beim Märchen der Pferdetreiber und also Bergfrau. Ein Pferdetreiber geht mit seinem Pferd, das auf den beiden Seiten des Rückens Fische in den Säcken trägt. Da erschien eine Bergfrau und rief, gib mir einen Fischsack, sonst greife ich dich und esse dich auf. Der Pferdetreiber bekam Schrecken und warf einen Sack zu ihr. Die Bergfrau fraß die Flasche auf und rief wieder, gib mir noch einen Fischsack, sonst greife ich dich und esse dich auf. Der Pferdetreiber hatte Schrecken, warf den zweiten Sack zu ihr und schwang sich auf den Rücken des Pferdes und entfloh. Die Bergfrau fraß die Fische auf und rief wieder, gib mir noch ein Bein vom Pferd, sonst greife ich dich und esse dich auf. Der Pferdetreiber hatte Schrecken und hieb ein Bein des Pferdes ab, warf es zu ihr und schwang sich auf den Rücken des dreibeinigen Pferdes und entfloh. Die Bergfrau fraß es auf und rief wieder, gib mir noch ein Bein her, sonst greife ich dich und esse dich auf. Der Pferdetreiber hatte Schrecken und hieb ein Bein des Pferdes ab, warf es zu ihr und sprang sich auf den Rücken des zweibeinigen Pferdes und entfloh. Und so geht es weiter. Die alte Erzählerin dieses Märchens lebte in Nordostjapan. Sie erzählte das Märchen ganz sauber, ohne literarischen Schmuck. Sie wiederholte die gleiche Szene mit den fast gleichen Worten. Sie beschrieb die Abschneidung des Pferdebeins nicht, kein Blut, kein Geschrei des Pferdes. Das Pferd kam mit drei Beinen und mit zwei Beinen laufen. Das ist ein Wunder. Max Rüthi schreibt im Kapitel Isolation und Allverbundenheit, das Wunder ist die Spitze des isolierenden und sublimierenden Märchenstils. Deshalb wundert man sich nicht über das Wunder. Der Pferdetreiber selbst wundert sich nicht darüber, desto weniger die Erzählerin. Aber stilistisch gesehen, wie kann man das erklären? Das ist eine interessante Frage. Wie konnte das Pferd überhaupt mit drei Beinen, dann mit zwei Beinen weiterlaufen? Das kann man wieder von dem Begriff Flächenheit erklären. Stellen Sie sich im Kopf einen Papierschnitt vom Pferd vor. Das ist flach. Schneiden Sie ein Bein ab. Nun ist das Pferd dreibeinig. Jedoch, die ganze Gestalt des Pferdes ist erhalten. Es steht noch. Deshalb konnte es laufen. Niemals, nämlich ist das Pferd flächenhaft dargestellt. Die Richtigkeit dieser Erklärung wird gleich festgestellt werden. Stellen Sie sich im Kopf vor, nun ein richtiges Pferd mit Fleisch und so. Normal. Also mit den dicken Beinen und den dicken Bauch mit dem Schwanz. Schneiden Sie ihm ein Bein ab. Das Pferd stürzt gleich nieder. Es kann bestimmt nicht stehen bleiben. Bestimmt kann es nicht laufen. Also ist das Märchen nicht mit der körperlichen Tiefe, sondern flächenhaftig erzählt, wie Sie sich im Kopf vorgestellt haben. Also als ob es ein Papierschnitt wäre. Diese flächenhafte Darstellung des Märchens ist nicht leicht zu verstehen. Ich finde es aber auch im Schneewittchen vom Grimms Märchen. Ja, Sie wissen, Schneewittchen. Beim Schnurren scheint Schneewittchen Atem verloren zu haben. Aber als die Zwerge die Schnur riemen, den zwei Schnitten, da fing es an, ein wenig zu atmen. Zitat, ne? Da fing es an, ein wenig zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Zitat. Wenn man aber einmal Atem verloren hat und mehrere Stunden da atemlos lag, ist es unmöglich, wieder zu atmen. Wieso konnte sie wieder lebendig werden? Nach meiner Analyse ist es so, wichtig war die ganze Gestalt von Schneewittchen. Die Schnurriemen ringelten die Gestalt von ihr um. Sie ringelten die Oberfläche vom Schneewittchen. Nur draußen ist gestört, nicht innerlich atemlos. Wenn die Schnurriemen abgeschnitten wurde, ist ihre Gestalt frei, wieder frei. Schneewittchen hat keine Körperlichkeit. Es ist eine Figur. Wenn die Schnurriemen weg sind, ist die Figur frei. Wichtig ist die Figur, also die flächenhafte Figur. Beim giftigen Kamm kann man das noch klarer sehen. Das Mädchen niederfiel ohne Besinnung durch den giftigen Kamm. Es scheint, dass sie durch das Gift getötet wurde. Aber kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich. Also hatte das Gift keine Wirkung. Wenn das Gift wirklich gewirkt hätte, konnte sie nicht wieder zu sich kommen. Also hier wirkte das Gift nicht physiologisch, sondern störte der giftige Kamm als störende Figur. Die Figur des Schneewittchens. Wenn die störende Figur weggenommen wurde, ist die ganze Gestalt von Schneewittchen frei. Hier ist das Märchen wieder mal flächenhaft erzählt. Wie Sie wissen, sind die verschiedenen Szenen von den drei Märchen, einmal der Pferdetreiber und die Bergfrau, zwei Märchen, ne? Und einmal Schneewittchen in dem gleichen Erzählgesetz erzählt, nämlich die Flächenhaftigkeit. Das Märchen hatte ziemlich strenge Erzählgesetze. In Japan hat man viele Märchen direkt vom Volksmärchen gesammelt in Landessprache, in Dialekt. Aber das Märchen, das für Kinder bearbeitet sind fast wie schöne Literatur, literarisch geschmückt. Sie haben fast immer die Volkstümlichkeit verloren. Das finde ich sehr, sehr schade. Also vor 18 Jahren habe ich eine Märchenakademie für Erwachsene angefangen. Und zwar in ganz Japan. Wir benutzen immer das Wochenende. In einem Wochenende gibt es 6 Vorlesungen und Seminare. Das wiederholte 6-mal. Also 36 Vorlesungen und Seminare bilden einen Grundkurs. Der Kern des Grundkurses ist die Studie der Erzählgesetze. Also die Erzählgesetze Max Rittis steht in der Mitte. Nach dem Grundkurs gibt es einen Bearbeitungskurs, wo man wirklich die Bearbeitungsmethode lernt. Bearbeitung nicht als schöne Kinderliteratur, sondern als volkstümliches Märchen. Nach diesem Bearbeitungskurs entsteht fast immer freiwillige Arbeitsgruppe, die ich auch leite. Es gibt jetzt 29 solche Arbeitsgruppen im ganzen Japan. Im Auftrag eines Verlags bemühe ich mich seit 10 Jahren mit diesen Arbeitsgruppen etwa 300 japanische Märchen in der möglichst volkstümlichen Gestalt zu bearbeiten. Das wird in 7 Bänden bald veröffentlichen. Es sollen die Namen aller Bearbeiterinnen gedruckt werden, also insgesamt 600 Personen. Auch mit den lernenden Bearbeiterinnen habe ich Märchenbücher mit Illustrationen gemacht. Das sind im Foyer bei der Buchhandlung Junius gezeigt. Ich wäre sehr froh, wenn Sie sie einmal gucken wollten. Ich gebe eine Vierteljahresschrift mit dem Titel Kinder- und Volksmärchen von meinem Märcheninstitut heraus. Ich will in der nächsten Zeitschrift eine Reportage mit dieser Märchentagung in Gästeküchen schreiben, damit die japanischen Erzählerinnen, Leser und Leserinnen meiner Zeitschrift in Erkenntnis nehmen können, dass sie zum Brückenbau für Menschen und Kulturen ihren ganz kleinen, aber wichtigen Beitrag machen. Dankeschön.